Ich bin an sich jemand, der so sehr, sehr robust ist, aber an diesem Abend habe ich mich wirklich physisch sehr gequält. Ich fand alles falsch und ich konnte aber intern mich nicht durchsetzen. Ich glaube, Linda hatte immer die Angst, dass wenn wir zu konstruktiv sind, dass die FDP dann als nicht mehr existent oder vergrünt oder jetzt auch links oder sowas wahrgenommen wird und so. Ich war da etwas optimistischer und nicht so ängstlich. Ich habe schon Leuten auf dem Sterbebett Brahms Requiem geschickt. Ich habe, das sind, manchmal hat man gesagt, kannst du nicht machen, aber ich finde es ganz toll.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Hauptstadt-Podcast der Funke Mediengruppe. Wir treffen Politikerinnen und Politiker, die unser Land und unseren Alltag prägen.
Wir sprechen in diesem Podcast mit unseren Gästen darüber, was die schwerste Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie bis heute nach? Wir sind Julia Emmerich
und Jochen Gaugele aus der Funke Hauptstadtredaktion.
Heute bei uns im Studio ist Volker Wissing. 3 Jahre lang war er für die FDP in der Ampelregierung Minister für Verkehr und Digitales. Er ist promovierter Jurist. Kommt aus Rheinland-Pfalz, ist verheiratet und hat eine Tochter. Für seine Arbeit als Minister gab es Lob und Kritik, mal von der einen, mal von der anderen Seite. Das Übliche also. Dann kam der 7. November. In der Nacht zuvor war die Ampel zerbrochen. Kanzler Olaf Scholz hatte seinen Finanzminister Christian Lindner rausgeworfen. 2 andere FDP-Minister gingen mit. Wissing blieb. Es war ein spektakulärer Schritt, fast schon drehbuchreif. Die einen sahen in ihm einen Verräter, die anderen einen Helden. In Hollywood überlegen sie wahrscheinlich schon, das Ganze mit Tom Cruise zu verfilmen, oder? Schön jedenfalls, Herr Wissing, dass Sie heute bei uns sind.
Ich freue mich auch.
Herr Wissing, war das Ihre schwerste Entscheidung, die FDP zu verlassen nach einem Vierteljahrhundert, um in der Scholz-Regierung zu bleiben?
Nein, viel schwieriger war die Entscheidung im Jahr 2004. Exakt am 18. Januar bin ich damals überraschend in den Bundestag nachgerückt. Und diese Entscheidung, die war sehr, sehr schwer, das Mandat anzunehmen, weil meine Tochter 2 Tage vorher geboren wurde und kein Mensch damit gerechnet hat, dass ich in so kurzer Zeit vor so eine Entscheidung gestellt werde. Und meine Frau war eben nicht so in der Lage, mich dabei wirklich zu beraten. Und ich musste das ziemlich alleine machen und fand das in der Situation eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Und diese Entscheidung dann von der Nacht vom 6. auf den 7. November 2024, also 20 Jahre später, die war auch sehr schwierig, aber da konnte ich mich mit meiner Frau besprechen und man konnte das so als Familie gemeinsam tragen. Das war damals so nicht möglich, weil meine Frau sagte, ich kann dir da nichts raten in der Situation. Es ist einfach schwierig.
Aber was das Politdrama angeht, natürlich könnte diese Entscheidung herausstechen.
Ganz klar, das ist eine weitreichende Entscheidung gewesen. Allerdings gingen natürlich dieser Entscheidung sehr viele Gespräche voraus innerhalb der Partei und immer wieder auch Mahnungen meiner Seite, die eben nicht gefruchtet haben, sodass das für mich auch ein Prozess war, der jetzt nicht so ganz abwegig war.
Das wollen wir jetzt vertiefen. Wie war denn das genau? Abend des 6. November im letzten Jahr. Donald Trump hatte gerade in den USA die Wahl gewonnen. Es treffen sich die wichtigsten Politiker der Ampel im Kanzleramt, Koalitionsausschuss, Krisensitzung. Die Nerven sind angespannt. Schildern Sie uns, was da lief.
Naja, die Stimmung war schon schlecht an diesem Abend, weil dem Ganzen ging ja ein sehr zähes Verhandeln voraus, bei dem man sich immer und immer wieder nicht einigen konnte und man hat sich das ein aufs andere Mal vertagt und es war schon ein Stress und eine Belastung für die gesamte Regierung und ich habe den Eindruck auch fürs gesamte Land, dass man keine Einigung im Haushalt gefunden hat und es war auch klar, dass das Ganze nicht mehr gut enden wird. Die Frage war nur noch, wie eskaliert es und was passiert im Einzelnen und wann. Dass es dann an diesem Tag zu Ende ging, hat mich ein Stück weit überrascht, aber das war auch nicht erwartbar, dass man sich nochmal einigt und die Regierung, sage ich mal, aus diesem schwierigen Fahrwasser rauskommt.
Wann fiel Ihre Entscheidung? Was war der Moment zu sagen, wenn die rausgehen, bleibe ich drin? War das an diesem Abend, als Sie von Scholz dann auch gefragt wurden, ob Sie bleiben, oder ist diese Entscheidung schon vorher gefallen?
Die Entscheidung ist nicht vorher gefallen, aber ich hatte mich vorher sehr intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt und mir die Frage gestellt, was passiert, wenn ich gefragt werde, ob ich bleibe. Das war ja nicht ganz abwegig, denn der Bundeskanzler war ja nicht unzufrieden mit der Arbeit, die ich gemacht habe, oder es gab auch keine Differenzen. Und dann war die Situation die, dass die FDP dieses Wirtschaftswendepapier spitz gestellt hat. Und jeder, der ein bisschen Politikerfahrung hat, weiß, dass so ein Papier natürlich nicht der Versuch einer Einigung ist. Also ein Papier in die Welt zu setzen, das 100% die eigene Position beinhaltet, macht es ja für jeden Koalitionspartner auch nur ansatzweise unmöglich, dieses Papier zu akzeptieren. Und so wie der Verlauf war, dass man das Papier, das wurde ja öffentlich und dann am Ende war klar, also das läuft nicht auf eine Einigung hinaus, sondern auf eine Aufkündigung der Koalition. Und da habe ich mich schon mit der Frage beschäftigt, wie verhältst du dich in dieser Situation, wenn man dich fragt, ob du deinen Dienst weitermachst als Minister? Das ist eben dann eine ganz schwierige Frage, weil dann ist man gezwungen zu entscheiden zwischen der Loyalität gegenüber der Regierung, dem Amt, und der Loyalität gegenüber der Partei. Und das kann man nicht konfliktfrei auflösen, nicht? Da muss man eine Entscheidung treffen. Das ist aber das Los, das man in der Politik immer wieder hat, dass es eben keine konfliktfreie Entscheidungsmöglichkeit gibt. Und in der Regel folgt man dann seinem Gewissen. Das habe ich dann getan und habe gesagt, erst das Land, dann die Partei.
Wie muss man sich das vorstellen? An so einem Abend sagt dann der Kanzler, er hat den Finanzminister entlassen, Volker, bleib doch noch mal kurz, ich habe noch eine Frage an dich. Ist das ein richtig formalisiertes Treffen nochmal? Ist das auf dem Gang zwischen Tür und Angel? Nehmen Sie uns mal kurz mit. Wie ist so eine Situation?
Die Situation ist ganz unkompliziert. Wir saßen da, alle drei Koalitionspartner, in der Besetzung des Koalitionsausschusses. Der Bundeskanzler entließ Herrn Lindner oder kündigte seine Entlassung an und sagte dann, dass er mit den übrigen FDP-Kabinettsmitgliedern gerne ein Gespräch führen möchte.
Das heißt, er hat den anderen beiden, Marco Buschmann und Bettina Stark-Watzinger, ebenfalls die Frage gestellt, möchtet ihr bleiben?
Also diese Gespräche waren dann Vier-Augen-Gespräche. Mhm. Wir haben nicht als Gruppe mit dem Bundeskanzler gesprochen. Ich gehe davon aus, dass er die gleiche Frage gestellt hat.
Sie haben mal erzählt, dass Sie sich an dem Abend körperlich nicht gut gefühlt haben, dass Sie sich unwohl gefühlt haben. Wie muss man sich das vorstellen? Sind das dann Kopfschmerzen, Bauchschmerzen? Wie reagiert Ihr Körper, wenn Sie das Gefühl haben, das ist hier eine ungute Situation? So habe ich das nicht gerne.
Insgesamt mit Unwohlsein. Also mir war nicht gut. Ich bin an sich jemand, der so sehr robust ist, aber an diesem Abend habe ich mich wirklich physisch sehr gequält. Weil ich diese gesamte Situation, ich hielt alles für falsch. Ich fand alles falsch. Und ich konnte aber intern mich nicht durchsetzen. Ich hatte es immer wieder betont, dass ich das anders sehe und dass ich es sowohl für die Partei für fatal halte, aber noch schlimmer für das Land. Und ich war natürlich jemand, der positive Erfahrungen auch mit einer Ampelregierung in Rheinland-Pfalz gemacht hat. Und das, was wir hier in Berlin falsch gemacht haben, ist, dass zu viel gestritten worden ist. Es wurden die Kompromisse nicht verteidigt. Es wurden immer Maximalforderungen erhoben. Und der Kompromiss wurde beklagt, anstatt ihn zu verteidigen. Das ist das große Problem gewesen. Im Grunde genommen typisches Oppositionsverhalten innerhalb einer Regierung. Das haben wir in Rheinland-Pfalz von Anfang an konsequent vermieden. Das galt dann als etwas langweilig. Aber das war nach innen total anstrengend. Man muss natürlich auch die eigene Partei immer wieder motivieren und sagen, unsere Chance liegt nicht darin, jetzt die Koalitionspartner zu kritisieren. Wir müssen eigene Inhalte präsentieren. Wir müssen durch eigenes Handeln jetzt die Wählerinnen und Wähler weiter von uns überzeugen. Und das ist viel anstrengender, auch wenn es irgendwie langweilig wirkt. Das Streiten ist einfach. Nur ich fand diese Situation einfach schlimm, weil es meines Erachtens unnötig war, es so weit kommen zu lassen. Wir haben unsere Demokratie ärmer gemacht, wir haben ihr Optionen genommen. Und für mich ist die Ampel nach wie vor ein ganz normales Parteienbündnis. Das sind demokratische Parteien, die selbstverständlich unterschiedliche Positionen haben. Aber ich weiß nicht, warum man nicht zwischen Grünen und FDP oder zwischen SPD und FDP Kompromisse finden sollte. Weil jeder hat gewichtige Argumente und jeder hat ja mit seiner politischen Position auch einen Wert an sich. Und das fand ich einfach traurig, dass das nicht gelungen ist. Und in der Situation habe ich gelitten, weil ich gesehen habe, dass gerade ganz aus meiner Sicht ganz viele fundamentale Fehler gemacht werden. Und das Wahlergebnis der FDP spricht ja Bände.
Im Nachhinein klingt das alles sehr plausibel aus Ihrer Sicht. Dennoch fragt man sich, war das für Sie auch in der Situation so klar? Oder gab es auch Zweifel, gab es auch Irritation? Haben Sie vielleicht auch nochmal, Sie haben eben so schön angesprochen, dass Sie jetzt nicht nur mit Ihrer Frau sich auseinandersetzen und austauschen können, sondern auch mit Ihrer inzwischen groß gewordenen Tochter. Gab es in der Nacht nochmal ein Telefonat? Haben Sie sich nochmal rückgekoppelt mit Ihrer Familie und nochmal geguckt, passt es noch, ist es noch, bin ich das noch oder
ja, ich habe natürlich, Ich habe mit meiner Frau gesprochen. Ich habe auch mit meiner Mutter gesprochen, und meiner Schwester, weil ich nicht wollte, dass sie das aus der Presse erfahren.
Ja,
und ich fand das einfach
viele wichtige Frauen in ihrem Leben, die in der Nacht nochmal.
Das war. Aber es ist so, dass ich nicht wollte, dass die enge Familie das jetzt am nächsten Tag aus der Presse erfährt und das nicht einordnen kann.
Hat jemand gesagt, das würde ich nicht tun?
Nein. Also es war natürlich allen klar, dass das ein fundamentaler Schritt ist. Aber nein, ich hatte da einen gestärkten Rücken und sehr viel Verständnis auch. Und es ist in so einer Situation ja wichtig, dass man dann als Familie da auch gemeinsam durchgeht. Man will ja auch nicht irgendwie, wenn das falsch verstanden wird öffentlich, das weiß man ja immer nicht, ob sowas auch nachvollzogen wird. Ich habe ja nicht und ich kann ja auch nicht über alle Details offen sprechen, die ich aus internen Beratungen kenne. Und für mich war das sehr klar, das ist die richtige Entscheidung. Aber die Frage ist eben, wie reagiert die Öffentlichkeit darauf? Und dann möchte man auch seine Familie nah bei sich haben, wenn das schwierig wird.
Ihre Familie ist christlich geprägt. Sie selber sind tiefgläubiger Christ, Calvinist. Hat das bei der Entscheidung eine Rolle gespielt?
Naja, ich finde, eine übernommene Aufgabe nicht leichtfertig aufzugeben oder wegzugeben, ist schon ein Grundprinzip, das jetzt auch über die christlichen Wertevorstellungen hinaus in der Gesellschaft ja breit verankert ist. Und ich selbst bin in einem calvinistischen Umfeld groß geworden. Wir haben, immer so die Suche nach der eigenen Bestimmung und der eigenen Aufgabe. Und da ist man so ein bisschen demütig. Und versucht eben, was ist deine Aufgabe und was kannst du beitragen? Worauf habe ich Lust oder so? Und das ist so ein bisschen sicherlich prägend. Und daraus resultiert, so sagt man, auch ein Verantwortungsethos, das mich sicherlich auch in meiner Jugend geprägt hat. Aber ich sag mal, mir ging es hier wirklich darum, diese Ernsthaftigkeit dieser Sache. Ich meine, das ist eine Wahl gewesen 2021. Die Bürgerinnen und Bürger haben so gewählt. Und viele haben dann hinterher den Eindruck vermittelt, das sei irgendwie falsch gewesen oder das sei nicht hinnehmbar oder das sei eine Zumutung oder so irgendwas. Ich habe ja deswegen das als respektlos bezeichnet gegenüber dem Souverän. Und Politiker, die sich bestimmte Wahlergebnisse irgendwie wünschen und dann wütend sind, wenn sie es nicht so eintreffen, die lassen jedenfalls die notwendige Demut vermissen gegenüber dem Souverän. Denn wählen können heißt ja auch, frei entscheiden können. Und das war nun mal so 2021. Die Bürgerinnen und Bürger wollten keiner Partei eine absolute Mehrheit geben.
Ich habe gelernt, Calvinisten glauben an die Idee der Vorbestimmtheit des Menschen. Glauben Sie, das musste alles so kommen?
Na gut, Calvin hat natürlich mit dieser doppelten Prädestination vor allen Dingen die katholische Kirche entmachtet, indem er gesagt hat, also es ist quasi festgelegt, was der Mensch auf Erden wird, und es ist auch festgelegt, was mit dem Menschen nach seinem Tod passiert. Insofern braucht man keinen Ablass an die katholische Kirche zu bezahlen, um irgendwie auf andere Wege zu kommen. Das ist schon eine tolle Idee auch der Befreiung der Menschen. Und diese Idee der Vorbestimmtheit, die hat schon auch etwas Starkes, weil man seine Bestimmung natürlich auch suchen muss. Und daraus resultiert so eine gewisse Demut. Ja, was ist denn mein Auftrag? Ja, was kann ich denn machen? Und was kann ich einbringen? So, das ist schon interessant. Und das reflektiert natürlich auch ein bisschen so von so diesem, worauf habe ich denn Lust oder so. Das, da reflektiert es etwas weg und führt halt zu einer großen Verantwortung, ja. Also man ist, also es ist eine glaube ich, sehr so von im Alltag auch prägende religiöse Ausrichtung, die wie ich beobachte, also dass man so eine gewisse Konsumaversion hat, also man neigt nicht so zu Konsum, und das sind so Dinge, die einen aber auch ganz gut durchs Leben bringen, weil sie einem Freiheit sichern. Wissen Sie, man wird nicht so schnell abhängig von irgendwelchen Äußerlichkeiten.
Aber bedeutet nicht, dass Sie glauben, dass das Ampel aus unausweichlich war. Das leite ich aus diesen Worten ab.
Nein, das Ampel aus beruht auf Fehlentscheidungen von Akteuren. Das ist vermeidbar gewesen, und das ist sehr traurig.
Ein großer Fehler scheint dieses interne FDP-Papier gewesen zu sein, das in den Tagen nach dem Knall durchsickerte mit Gedankenspielen zum Austritt aus der Regierung. Und das enthielt auch Kriegsrhetorik. D-Day, offene Feldschlacht. Viele glauben, das war der Anfang vom Ende der FDP im Bundestag. Jetzt können Sie ja ehrlich sein. Haben Sie dafür gesorgt, dass dieses Papier bekannt wurde?
Nein, dieses Papier war auch nicht dem Kreis ausgehändigt worden, dem ich angehörte. Ich hatte das nie bekommen, und es ist so, dass da viele Mitarbeiter offensichtlich Zugang zu hatten, und es war nicht nur meine Person, die sich schwer tat mit dieser Entscheidung.
Sondern wer noch?
Also ich will jetzt nicht die Mitarbeiter einzeln nennen, das gehört sich nicht, aber es waren schon einige, die Zweifel hatten.
Damit legen Sie nahe, dass andere dieses Papier aus einem Interesse heraus ihre Position gegen diese Haltung der FDP heraus darzustellen durchgestochen haben?
Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, es muss ja von jemandem gekommen sein, der dieses Papier hatte oder der im Verteiler dieses Papiers war. Das ist ja die einzig denkbare Logik. Aber ansonsten finde ich auch diese Debatte gar nicht so überzeugend, zu fragen, wie kam das Papier raus? Sondern die grundsätzliche Frage ist, war es richtig, dass es ein solches Papier gab, nicht? Deswegen hatte ich auch nie verstanden, warum die FDP sich empörte, dass dieses Papier rauskam. Aber sich nicht darüber empörte, dass es existierte. Ja, das ist eigentlich ein Punkt. Denn also, wie soll ich sagen? Also, ich meine, es macht natürlich schon einen Unterschied, was die Glaubwürdigkeit angeht, aber es macht ja trotz allem keinen Unterschied, was die Wahrheit angeht. Und die Frage ist eben, ist es nicht auch schon problematisch, dass dieses Papier existierte?
Und Sie haben von Existenz erst erfahren, als es einer allgemeinen Öffentlichkeit zugänglich war?
Darüber möchte ich nicht sprechen, weil das interne Abläufe waren, interne Gremiensitzungen, aus denen ich öffentlich nicht berichten möchte. Aber ich meine, dieses Papier ist ja nicht vom Himmel gefallen.
Ihr Schritt, in der Regierung zu bleiben und nicht mit den anderen aus der Regierung rauszugehen, ist von vielen als Verrat gedeutet oder sogar kritisiert worden. Ist das für Sie ein Urteil, das Sie schmerzt, oder sagen Sie?
Ja, wen soll ich denn damit verraten haben? Ich habe da merkwürdige Dinge gehört. Manche sagten zu mir, du hast dein Ministeramt ja von der Partei bekommen. Das ist ja so nicht richtig. wenn Sie auf der Urkunde, mit der man zum Minister ernannt wird, ist kein Parteilogo, sondern Bundesadler. Und unterzeichnet ist die Urkunde nicht von einem Parteivorsitzenden, sondern vom Bundespräsidenten. Und das hat ja seinen Grund. Das heißt, man möchte, dass Menschen, die in diese Verantwortung kommen, dass sie eine Loyalität und auch eine Loyalitätsverpflichtung gegenüber der gesamten Gesellschaft, dem gesamten Staat abgeben. Und deswegen ist das immer die größere Verpflichtung. Und wenn jetzt jemand vor die Frage gestellt wird, so meine Überzeugung, du musst dich entscheiden gegenüber deiner Loyalität oder zwischen deiner Loyalität für den gesamten Staat oder deiner Loyalität für die Partei, dann muss man abwägen. Und für mich galt an der Stelle erst der Staat. Das sagen Politiker eigentlich immer, aber offensichtlich wird das anders empfunden, indem man sagt, das ist Verrat an der Partei, dass er sich für seine Loyalität gegenüber dem Staat entschieden hat. Das ist eine sehr interessante These. Ich teile sie nicht.
Aber in der Parteiendemokratie ist es ja schon so, dass man ein Amt bekommt über die Partei. Ohne Partei
absolut
wird jemand selten
und
Minister.
Das ist doch richtig. Und die Partei ist ja auch immer frei, ob sie jemanden vorschlägt oder ob sie ihn nicht vorschlägt. Aber in dem Moment, wo Sie die Urkunde angenommen haben vom Bundespräsidenten, dann können Sie nicht mehr sagen, deine Loyalität gilt gegenüber deiner Partei. In dem Moment nehmen Sie eine höhere Loyalität eine Loyalitätspflicht an. So ist meine Sicht. Und das ist auch so gewollt. Deswegen leisten wir ja einen Amtseid auch vor dem Deutschen Bundestag und verpflichten uns eben gegenüber. So, und ich glaube, dass deswegen kann man nicht, wen soll ich verraten haben, nicht? Also ich habe mich für mein Amt entschieden, weil ich keinen Grund für einen Rücktritt gesehen habe. Es ist doch ein Unterschied, ob jemand sagt, diese Koalition wurde versucht zu retten, aber es hat nicht funktioniert. Oder ob jemand sagt, diese Koalition wurde systematisch in die Luft gesprengt, weil man sie nicht fortführen wollte. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Und ich muss meine Entscheidung, natürlich gibt es die Bürgerinnen und Bürger, die die Zeitung lesen und so weiter, und die, aber ich habe natürlich meine Entscheidung nicht unter Ausklammerung aller internen Kenntnisse treffen können. Sie können eine Gewissensentscheidung niemals auf der Grundlage dessen treffen, was die Mehrheit glaubt. Sondern eine Gewissensentscheidung müssen Sie immer auf der Grundlage der Wahrheit treffen. Und ich kannte sie und kenne sie. Und deswegen muss ich das berücksichtigen. Ich kann das nicht alles transparent machen, das muss ich auch nicht, weil das Dinge sind, die eben auch interne Beratungen betreffen.
Der Kern der Wahrheit in einem Satz, Herr Wissing, ist, was ist die Wahrheit? Was ist in einem Satz der Kern der Wahrheit?
Naja, ich bin da überzeugt, dass diese Koalition hätte weiter bestehen können, wenn man sie gewollt hätte.
Okay,
und dann
Christian Lindner wollte die Koalition nicht mehr. Ist das der Kern der Wahrheit?
Nochmal, ich möchte diese internen Dinge nicht transparent machen. Ich habe meine Überzeugung, ich wollte einfach nur an der Stelle, um das ein bisschen nachvollziehbarer zu machen, den Hörerinnen und Hörern klar machen, ich weiß natürlich mehr als das, was öffentlich ist. Und auf der Grundlage dessen, was ich weiß, nach meiner Beurteilung, habe ich die richtige Entscheidung getroffen. Aber ich respektiere auch, wenn Leute das anders sehen, ich wäre nur vorsichtig, von Verrat zu sprechen an der Stelle, weil ich habe niemanden verraten.
Ihr Schritt war für viele so überraschend und so erklärungsbedürftig, dass sehr schnell Erklärungen aufgetaucht sind. Manches plausibel, manches weniger plausibel. Gerüchte entstanden und die Leute haben sich gefragt, warum ist Volker Wissing geblieben? Gibt es Gründe jenseits seines Gewissens? Gibt es Gründe, die möglicherweise in Vorteilen liegen? Es entstanden Vermutungen, ihnen seien Ämter etwa beim Bundesverfassungsgericht angeboten worden. Die Frage ihrer Ministerpension ist aufgerufen worden. Gab es einen Deal?
Nein, das ist völlig abwegiges Zeug und wirft ein schlechtes Licht auf diejenigen, die solche Verdachtsäußerungen machen. Das ist also, solche Gedanken hatte ich nie und solche Gedanken spielten da auch gar keine Rolle. Es gibt weder irgendwelche Absprachen noch irgendwelche Zusagen. Ich hätte das auch nie verhandelt oder so. Es gab da gar keine Situation, in der man das hätte machen können, in der ich würde sowas auch nicht tun. Und das ist eine reine Entscheidung aus einer Gewissensentscheidung für mich, eine fundamentale Entscheidung. Ich wollte mich nicht einer falschen Entscheidung meiner Partei anschließen, die ich für grundfalsch hielt und zwar sowohl für den Staat als auch für die Partei selbst. Ich hielt das alles für falsch und ich habe das in aller Deutlichkeit intern gesagt. Und ich habe ja vor der Entscheidung das auch nochmal öffentlich gemacht, damit auch nochmal so, ja, es einmal öffentlich dokumentiert ist. Ich hatte freitags vorher ja diesen Namensartikel in der FAZ veröffentlicht und wollte einmal die Partei wachrütteln und sagen, passt auf hier, kommt was auf euch zu, was fundamentale Geschichte ist. Und der Öffentlichkeit wollte ich natürlich auch dokumentieren, dass ich eine andere Auffassung habe.
Haben Sie Lindner einmal klipp und klar gesagt, wenn du gehst, bleibe ich?
Nein, also solche Gespräche haben wir nicht geführt, aber ich habe sehr klar gesagt, dass ich anderer Auffassung bin, dass ich das für falsch halte und das war ihm sehr klar. Das ist auch sehr von ihm thematisiert worden. Also intern, nicht? Also er hat das in den internen Runden schon sehr wahrgenommen und aufgegriffen, ja, das ist schon so.
Nach dieser Nacht, als der Kanzler Sie fragte und Sie geblieben sind, haben Sie Lindner dann kurz darauf nochmal gesehen? Schloss Bellevue, Entlassungsurkunde für 3 Minister, Ernennungsurkunde für Sie zusätzlich noch zum Justizminister. Haben Sie seither nochmal Kontakt gehabt zu Christian Lindner? Haben Sie gesprochen oder ist da Schweigen seit diesem Moment, seit dieser Entscheidung?
Ich will vielleicht eine Sache noch aufgreifen, bevor ich Ihre letzte Frage beantworte. Ich hatte Herrn Lindner klar gesagt, dass wenn die Partei diesen Weg geht, dass ich keine Verpflichtungen gegenüber der Partei empfinde. Mhm. Das habe ich ihm gesagt.
Daraus konnte er schließen.
Also das habe ich ihm gesagt. Das, glaube ich, hat.
Wie hat er darauf reagiert?
Die Ernsthaftigkeit der Situation für mich schon verdeutlicht. Ob er daraus jetzt geschlossen hat, dass ich im Zweifel dann die Partei verlassen werde oder was immer. Aber das habe ich ihm in aller Deutlichkeit gesagt, im Beisein auch aller anderen Führungsverantwortlichen. Und wir haben in dieser Nacht, musste ich ja dann diese Entscheidung treffen. Und ich habe ihn dann morgens, habe ich ihm eine schriftliche Nachricht zukommen lassen, in der ich meine Entscheidung begründet habe. Aber es gab darüber dann kein Gespräch mehr. Das war auch nicht zielführend. Die Entscheidungen waren getroffen und seitdem hatten wir keinen Austausch.
Gab es irgendeine Antwort auf Ihre Nachricht?
Nein. Das letzte Gespräch, das wir geführt haben, war am 6. November mittags. Da war er bei mir zum Mittagessen im Ministerium.
Sie haben seitdem nicht mehr miteinander persönlich geredet.
Nein, wir haben uns wohl im Plenum mal gesehen und freundlich gegrüßt. Wir haben ja auch keine emotionale Störung im Verhältnis zu ihm. Und die Entscheidung ist eben fundamental und ich kann es nicht ändern.
Und jetzt mit ein paar Wochen oder Monaten dazwischen, sind Sie stolz auf sich und Ihre Entscheidung? Fühlen Sie sich als Held?
Nein, das war nie meine Absicht, sondern ich bin froh, dass ich in einer Situation, in der ich diese Entscheidung treffen musste, mich so entschieden habe, dass ich in der Folgezeit diese Entscheidung keine Sekunde bereut habe. So, ich würde sie wieder so treffen. Das kann ich dazu sagen, aber das ist ja, ich wollte ja nichts, ich wollte mich zum Held machen. Ich war irgendwie in einer Situation, dass ich entscheiden musste. Ich habe immer wieder gesagt, ich habe mir das nicht gewünscht, dass ich vor diese Entscheidung gestellt werde. Das war ja auch nicht nur eine Entscheidung, die jetzt, ich sage mal, die Bundespartei betraf. Ich war Landesvorsitzender damals meiner Partei und die Partei tut sich dann auch schwer, wenn sie so ad hoc einen Landesvorsitzenden verliert, der das viele Jahre gemacht hat. Ich habe da die Partei zu mehreren Wahlerfolgen da geführt und das ist auch schwierig gewesen, da die Freunde, die einen unterstützt haben, da ja dann einfach so zu verlassen. Die war schwierig. Da sind auch ein paar Tränen geflossen worden und so, aber das kann ich nicht vermeiden. Ich habe immer dann wieder gesagt, ich habe mir nicht ausgesucht, diese Entscheidung treffen zu müssen. Nur, wissen Sie, manche, die haben sich das einfach schön geredet und haben gesagt, ah, die Ampel, das passt halt nicht, dann machen wir halt sowas. Da würde ich sagen, Vorsicht, also so einfach ist es nicht. Und man kann natürlich, indem man die Realität ausklammert, kann man sich zwar schön reden, aber es ist es eben nicht. Ne? Also die entscheidende Frage ist eben, hat man in der Regierungsverantwortung alles versucht, um die Regierung zum Erfolg zu bringen? Das ist ja der Auftrag. Sie sind im Schloss Bellevue, kriegen vom Bundespräsidenten eine Urkunde und kriegen dann den Auftrag, hier, schau, dass das gut läuft und dass das zum Wohle des Volkes alles gut vorangebracht wird. Ne? Und das ist eben der Punkt und das ist auch irgendwie die Messlatte. Und da kann man sich natürlich dann schön einreden, ja, wir haben alles versucht, alles war ganz toll, alles war super, sind nur die anderen oder so, aber das hilft ja nichts, ja, weil das sind ja dann am Ende auch historische Entscheidungen, die man da trifft. Die kann man sich nicht einfach nur schönreden oder so nach dem Motto, es kommt drauf an, wie viele Leute welche Geschichte glauben. Es kommt nicht auf die Geschichten an, es kommt nur auf die Wahrheit an. Es kommt nur auf das an, was passiert ist und was man gemacht hat. Und das ist muss die Grundlage einer Entscheidung sein. Alles andere ist nur Kommunikation.
Ich würde gerne noch mal einen Punkt von eben aufgreifen, weil mir das noch nicht ganz klar geworden ist. Stichwort Pensionsansprüche. Das ist ein Vorwurf, der immer wieder kommt. Sagt, die anderen sind raus, die haben keine. Volker Wissing ist dabei geblieben. Jetzt hat er Pensionsansprüche als Minister. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf? Ein geldwerter Vorteil.
Dieser Vorwurf entbehrt schon deshalb einer jeder Grundlage, weil man muss, glaube ich, 4 Jahre Minister gewesen sein, um Pensionsansprüche zu haben. Und ich bin jetzt im 9. Jahr Minister und damals war ich irgendwie im 8. Jahr Minister.
Weil Sie Landesminister waren. Ich glaube, das müssen wir nochmal dazu sagen.
Das wird ja zusammengerechnet irgendwie. Ich kenne das im Detail. Ich habe mich damit nie beschäftigt im Detail. Ich kann Ihnen nur sagen, das ist absurd. Also für mich als Minister, der schon 5 Jahre im Land Minister war, ist das völlig irrelevant gewesen. So, das wird am Ende entweder zusammengerechnet oder es wird dann verrechnet, aber das ist wirklich...
Für Sie hat sich kein Vorteil ergeben daraus?
Also jedenfalls keinen, der irgendeine Rolle gespielt hätte. Also es kann sein, dass am Ende die Landesministerpension und die Bundesministerpension verrechnet werden und dass die Bundesministerpension marginal höher ist, das weiß ich nicht. Ich habe das nicht, das spielte für mich keine Rolle, verstehen Sie? Ich habe Politik nie aus finanziellem Interesse gemacht, sondern der Sache wegen. Und diese Pensionsgeschichten, die sind einigermaßen albern.
Ein paar Wochen nach dem 6. November flog die FDP aus dem Bundestag bei der Bundestagswahl. Hat Sie das insgeheim gefreut? War das die Quittung, wo Sie gesagt haben, das musste jetzt kommen?
Also, mich hat das überhaupt nicht gefreut. Ich finde das bis heute eine traurige Geschichte, dass ein solcher Scherbenhaufen angerichtet worden ist. Und glauben Sie mir, wenn Sie in so einer Sache mitarbeiten und Sie versuchen permanent zu verhindern, dass die Partei in so eine Situation gebracht wird. Und sie, aber man wollte mir nicht folgen. Man wollte nicht diese Konflikte nach außen, diese Streitereien beenden. Das war nicht gewollt. Und für mich war immer klar, dass es so enden kann und dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass es so enden wird. Aber man redet wie an eine Wand. Das war nicht zu machen. Auch die Fraktion war total begeistert von diesem, wir kritisieren die Grünen und was weiß ich. Da war ja ein Hype geradezu. Obwohl, wir wissen Sie, zwischen 2013 und 2017, als wir in dieser außerparlamentarischen Opposition im Bund waren, haben wir uns geschworen, dass wir das nie mehr machen, diese Streiterei in der Öffentlichkeit. Und weiß gar nicht, warum das gemacht worden ist. Und dann hat man den Hebel umgelegt und hat gesagt, so, und jetzt kräftig drauf, ja. Und das war nicht zu stoppen. Also man galt irgendwie als, weiß ich nicht, als Grünversteher oder irgendwie Freund der SPD, wenn man irgendwie gesagt hat, lass uns doch einen Kompromiss aushandeln und lass den positiv vertreten. Nein, das sollte nicht sein. Und das war für mich schon sehr, sehr anstrengend. Und ich habe auch sehr viel Kritik bekommen, weil ich immer wieder versucht habe, konsensual zu regieren. Und ich habe das natürlich auch aus der Motivation heraus gemacht, weil ich der FDP ersparen wollte, wieder abgewählt zu werden und wieder in die APO zu kommen. Ich habe die Erfahrung in Rheinland-Pfalz gemacht, dass dieses konsensuale Regieren ein Riesenerfolgsmodell sein kann, extrem viel Zuspruch bekommen. Und wir haben das auch gesehen, dass wir auch im Stammwählerpotenzial steigen. Aber es war unmöglich im Bund. Und wenn man dann so immer wieder versucht, so einen Prozess aufzuhalten, aber eben keine Unterstützung hat. Das ist dann so, dann ist es mehrheitlich so entschieden. Und am Ende steht dieser fundamentale Scherbenhaufen, da ist das nichts, worüber man sich freuen kann. Es hilft ja nichts, wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, ja, seht ihr, er hat auf mich gehört. Das ist ja, es ist halt so, wie es ist. Nur es ist traurig. Es ist traurig, weil ich habe ja mehrfach gesagt, unsere Demokratie ist ärmer geworden. Sie ist ärmer geworden, weil wir jetzt nicht mehr solche Bündnisse machen können wie Ampel oder Jamaika. Und sie ist natürlich auch ärmer geworden, weil eine liberale Kraft im Deutschen Bundestag fehlt, die man in solchen Zeiten gut gebrauchen könnte.
In der FDP gibt es ja neben Christian Lindner ein paar andere prominente Figuren, die einem immer einfallen, wenn man auf die letzten Monate, auf die Ampeljahre guckt. Wir würden mit Ihnen gerne mal ein kleines, ein wenig spielerisches Format ausprobieren. Beenden Sie doch mal folgende Sätze. Ich wünsche Wolfgang Kubicki, dass er mal.
Weiß ich gar nicht, dass er mal
keine Wünsche
darüber nachdenkt, ob dieser libertäre Schwenk der FDP wirklich eine gute Idee war.
Ich wünsche Marie-Agnes Strack-Zimmermann, dass sie mal
erkennt, dass die Bundesregierung im Bereich der Digitalpolitik richtig gute Arbeit gemacht hat, weil wir haben eine sehr gute Abdeckung mit Mobilfunk in Deutschland inzwischen. Und wir haben ganz viel vorangebracht als Liberale im Bereich digitalen Fahrzeugpapiere, der digitalen Fahrzeugzulassung. Und das hätte man etwas stärker unterstützen können.
Ich wünsche Christian Lindner, dass er mal.
Ich wünsche ihm einfach, dass er mit seiner Entscheidung, den er getroffen hat, nicht hadert und glücklich bleibt oder wird.
Jetzt gibt es Christian Dürr, der die Hand gehoben hat für den Parteivorsitz. Der ist diesen libertären Schwenk, den Sie gerade beschreiben. Sie haben auch noch von Rechtsruck der FDP gesprochen. Der hat das mitgetragen und will es fortführen. Ist er der Richtige an der Spitze der FDP?
Das muss die Partei entscheiden. Jedenfalls ist dieser Kurs aus meiner Überzeugung der falsche. Die FDP macht einen fundamentalen Fehler, wenn sie sich wenn sie sich rechts von der Union verortet. Und meine Erfahrung ist eben eine völlig andere, dass wir erfolgreich sind oder die FDP erfolgreich ist, wenn sie sich auf ihre liberalen Kernprinzipien konzentriert, und das sind eben Fragen von Bürgerrechte, vom Schutz der individuellen Entscheidungsfreiheit der Menschen. Und vor allen Dingen muss die FDP ein Generalangebot machen und kein Spezialangebot. Das ist etwas, was wir 2013 bis 2017 sehr intensiv auch analysiert haben. Viele glauben, das sei eine tolle Idee, wenn man quasi Politik nur für bestimmte Berufsgruppen macht oder für bestimmte Teile der Bevölkerung. Aber das ist ein fundamentaler Fehler, denn jeder hat nur eine Stimme und jeder hat nur eine Stimme. Und deswegen muss man immer ein Massenangebot machen. Das heißt also, man muss für jede und jeden etwas dabei haben. Und die Themenauswahl, das ist ein wichtiger Punkt, die Themenauswahl, mit denen man sich als Partei auseinandersetzt, die sollte man nicht nach den eigenen Präferenzen treffen, sondern man sollte die Themenauswahl nach den Bedürfnissen der Gesellschaft orientieren. Das ist etwas, was man ganz stark beachten muss. Die Antworten, die man dann politisch findet, die müssen natürlich der eigenen Überzeugung, dem eigenen Wertekompass entsprechen. Aber zu sagen, ach, die Bahn ist für uns nicht so ein wichtiges Thema, wir machen mehr Auto, ist schon ein Fehler. Nicht? Denn dann fühlen sich Bahnkunden ausgeschlossen und sagen, okay, das ist nicht meine Partei. Oder können sie auch in anderen Bereichen nehmen. Nicht? Und deswegen ist es wichtig, dass man ein Generalangebot macht. Und damit haben sich einige schwer getan. Und das sollte man ändern wieder. Wir haben jemals zwischen 2013 und 2017 sehr stark darauf geachtet, dass wir uns da breiter aufstellen. Nicht etwa auch fragen, was haben wir eigentlich eine Meinung zu gesunder Ernährung oder was für eine Meinung haben wir zu Tierwohl, ja? Wie werden Tiere in Deutschland gehalten? Entspricht das unseren ethischen Wertvorstellungen oder so? Und da darf man natürlich nicht den Fehler machen zu sagen, ah, das ist grün, das ist nicht unser Thema, wir haben andere Themen, wir beschäftigen uns, was weiß ich, mit Agrardiesel oder sowas. Das ist aber wichtig, dass man eben dieses Generalangebot macht und nicht ein Spezialangebot. Und diese Libertären, die sind immer sehr stark mit speziellen Themen unterwegs, nicht? Die sagen, also unsere sind die knallharten Wirtschaftsthemen und die müssen wir in den Vordergrund rücken und das andere ist alles irgendwie Gedöns oder manche sagen Liberalala oder so. Und das ist natürlich ganz gefährlich. Man sagt, okay, die Gruppe wird vor den Kopf gestoßen und die und die und die. Und am Ende holen sie ja bei diesen sogenannten Kerngruppen ja nicht irgendwie 40-50%, dass man das wirklich ausgleichen könnte. Und das ist eben eine Sackgasse, ne? Und die Partei hat sich vor dieser Bundestagswahl hat sie sich genau in diese Sackgasse begeben.
Das klingt
Themen ausgeschlossen und darauf vertraut, dass bestimmte Kerngruppen so überproportional die FDP wählen, dass sich das ausgleicht. Und das ist nicht passiert. Und deswegen ist dieser Weg falsch. Also wenn sie den fortsetzt, wird sie nicht mehr erfolgreich sein.
Das klingt jetzt nicht so, als würden Sie da mit dem Gedanken spielen, nochmal wieder in die FDP einzutreten. Nun sind Sie aber ein durch und durch politischer Mensch. Überlegen Sie, in eine andere Partei einzutreten? Können Sie sich das vorstellen oder schließen Sie das aus?
Ich habe solche Überlegungen nicht. Ich bin jetzt völlig anders fokussiert, was persönlich und Privates angeht. Und insofern habe ich solche Gedanken nicht und kann dazu nichts sagen. Aber man sollte auch nie irgendwas ausschließen. Weiß ich nicht. Ich habe jetzt keinen Grund, irgendwie mich einer anderen Partei anzuschließen. Ich habe mich auch nicht von den liberalen Grundwerten der Partei entfernt. Ich war nur unzufrieden mit dieser Art, wie man diese Regierung beendet hat.
Es gibt eine Frage, die Sie wahrscheinlich besser beantworten können nach den Erfahrungen der letzten Monate als viele andere. Gibt es echte Freundschaften in der Politik?
Ja, also finde ich schon. Also es gibt Freundschaften, die entstehen nur durch Politik. Und es gibt auch Freundschaften, die bleiben, auch wenn man politisch sich vielleicht auseinanderlebt oder sich trennt. So würde ich das sagen.
Und wer ist Freund?
Oder Freundin?
Also ich habe keinen Grund, Freundschaften aufzukündigen wegen dieses Ereignisses im vergangenen Jahr. Ich habe auch keine Freundschaften aufgekündigt. Einige haben sich sehr kritisch geäußert. Das fand ich ein bisschen traurig, weil das sehr unreflektiert teilweise war. Also irgendjemand sagte, mit dem ich politisch befreundet war, es sei schäbig, meine Entscheidung. Also das finde ich sehr schwierig, weil es ist eigentlich respektlos, ja, eine solche Entscheidung so zu diffamieren.
Von wem sprechen Sie?
Das war jemand aus dem Landesverband in Rheinland-Pfalz.
Und der ist dann kein Freund mehr jetzt, oder trotzdem?
Na, ich glaube, das führt zu einer Abkühlung einer Freundschaft. Solche Dinge, das ist dann doch eine sehr, sehr starke Form der Distanzierung, in der ich sagen muss, okay, wenn es so ist, dass jemand meine Entscheidung überhaupt nicht als wertegebundene Entscheidung irgendwie nachempfinden kann, dann ist er so weit von mir weg als Person, dass ich sage, das macht ja irgendwie auch keinen Sinn, sich als Freunde zu bezeichnen. Also
gibt es
mindestens hätte ich
Fall
erwartet, dass man in so solcher Situation einfach einen Freund mal fragt, warum hast du das gemacht oder kannst du mir das erklären oder so. Ich habe schon gesehen, dass viele gesagt haben, das ist ja Wahnsinn, das ist eine weitreichende Entscheidung, aber die mich dann auch angerufen haben und gesagt haben, sag mal, was ist da vorgefallen? Wie kann man jemanden wie dich so weit treiben? Und das sind dann echte Freunde, nicht? Wo man sagt, okay, also die haben mich als Person verstanden und haben diese Entscheidung nicht nachvollziehen können und gehen dann mal auf die Person zu und würdigen dann auch irgendwie so den Menschen dahinter. Aber jetzt einfach so zu sagen, das ist jetzt schäbig oder so, das finde ich dann so ein bisschen irgendwie würdelos, ja. Und das ist dann, glaube ich, besser, wenn man keine Gemeinsamkeiten mehr sucht, weil es nur zu Konflikten führt.
Gab es mal eine Phase in Ihrem gemeinsamen Leben, wo Sie mit Christian Lindner befreundet waren oder wo Sie sich das gut hätten vorstellen können oder sogar gewünscht hätten?
Naja, wir waren ja politische Wegbegleiter und hatten schon ein Vertrauensverhältnis. Sonst hätte er nicht damals 2013 gesagt, ich will, dass du mitgehst ins Präsidium und die Partei wieder mit aufbaust.
Ich wollte schon nach Freundschaft fragen.
Also ich würde schon sagen, wir waren befreundet, ja. Es war jetzt keine private Befreundschaft, wir haben uns privat nicht getroffen und natürlich mal so zum Essen oder so, aber das war dann eher so ein privates Politikgespräch oder so. Aber wir haben jetzt keine privaten Unternehmungen gemacht, jenseits der Politik miteinander. Aber das hat sich auch jetzt, glaube ich, in der Hektik der Dinge nicht ergeben. Man hat ja nicht so viel Freizeit auch. Wir sind unterschiedliche Menschen, aber trotzdem haben wir auch gut zusammengearbeitet. Schauen Sie, viele haben gesagt, diese Zusammenarbeit mit Lindner, der ja brillant ist im Reden und im Darstellen und mit mir als Generalsekretär, viele haben gesagt, das hat der Partei gut getan, das war eine gute Kombination. Und wir haben da auch sehr gut funktioniert zusammen, also hatten keine Zwistigkeiten oder keine schwierigen Abstimmungsprozesse. Es wurde schwieriger in dieser Regierung, weil ich eben eine andere Vorstellung davon hatte, wie die FDP sich hier verhalten sollte. Also ich habe immer das Vertrauen gehabt, dass sich konstruktives und ein werteorientiertes Verhalten, dass sich das kommuniziert, auch wenn das vielleicht nicht die Headline der nächsten Zeitung wird, aber die Bürgerinnen und Bürger kriegen das mit. Ich hatte früher, als ich angefangen habe, 2004, im Bundestag kam ich relativ bald in den Finanzausschuss und habe dann dort komplizierte Sachen gemacht, Kapitalmarktrecht und so, weil das Steuerrecht galt etwas für die, war sehr hoch angesehen und das haben dann die älteren Kollegen gemacht und der Junge, der hat dann also dieses Exodengebiet da bekommen. Ja. Kein Problem, ich fand es sehr interessant, habe mich da eingearbeitet und ich war immer erstaunt, wie viele Leute mich in meinem Wahlkreis angesprochen haben, Leute, von denen man jetzt gar nicht erwarten würde, die gesagt haben, sie machen hier eine gute Arbeit da, ja. Also es kommuniziert sich viel mehr, als man in den Schlagzeilen liest, will ich damit sagen, nicht? Also, und da finde ich, kann man auch ein Vertrauen haben, dass man, wenn man das Richtige tut, dass das auch nicht übersehen wird. Und da war, glaube ich, der Unterschied. Also ich glaube, Lindner hatte immer die Angst, dass wenn wir zu konstruktiv sind, dass die FDP dann als nicht mehr existent oder vergrünt oder jetzt auch links oder sowas wahrgenommen wird und so. Ich war da etwas optimistischer und nicht so ängstlich vielleicht an dieser Stelle. So würde ich aus meiner Perspektive das sagen. Und da hatten wir sicherlich unterschiedliche Positionen.
Jetzt würde uns natürlich noch interessieren, wie Ihr neues Leben aussehen wird. Sie haben eine Anwaltskanzlei, Ihre Familie hat ein Weingut. Wo wird man Sie häufiger antreffen?
Also das Weingut haben wir verpachtet, weil mein Vater verstorben ist und ich das nicht bewirtschaften kann, weil ich das zeitlich nicht schaffe. Aber die Anwaltskanzlei ist eine von mir gegründete Kanzlei, die ich mit Leidenschaft aufgebaut habe und in der ich immer sehr gerne gearbeitet habe. Ich habe das geliebt, diesen Beruf. Ich war vorher Richter, Staatsanwalt gewesen, habe viel Erfahrung in der Justiz und habe meinen zivilen Beruf, wenn ich das so sagen darf, außerhalb der Politik immer geliebt. Ich wollte da nie weg. Ich habe mich immer der Verantwortung gestellt und habe dann eben auch Politik gemacht. Aber so meine Vorstellung war immer die gewesen, selbstständiger Anwalt zu sein. Und deswegen ist das für mich jetzt auch nicht irgendwie ein Problem oder irgendwie Second Best oder so, sondern es ist auch schön. Und ich bin dann wieder stärker mit meiner Familie zusammen und kann mich auch ein bisschen stärker so einbringen. Das konnte ich in den letzten Jahren nicht so gut. Und vielleicht sind wir da wieder beim Calvinismus. Ich lasse die Dinge dann auch gerne etwas auf mich zukommen. Ich fühle mich jetzt nicht unter Druck, da es wahnsinnig gestalten zu müssen, weil ich glaube, dass das gut wird. So, hab da ein Vertrauen. Das wird irgendwie, wird das gut. Und ich bin jetzt erfreulicherweise, sage ich an der Stelle, auch nicht mehr 20, so dass ich sagen kann, in meinem Alter hat man dann auch eine gewisse Erfahrung, die man sammelt. Also wenn ich zurückblicke, dann war eigentlich immer alles gut geworden. Und deswegen fühle ich mich da behütet und habe da keine Sorgen.
Und man hat eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit natürlich auch mit wachsendem Alter bei Erfolg. Müssen Sie überhaupt noch arbeiten oder könnten Sie auch das lassen?
Also ich möchte über die privaten Vermögenswerte nicht sprechen. Das sind private Angelegenheiten. Ich habe mein Privatleben immer aus der Sache da rausgehalten. Also wir sind Unternehmer, meine Frau auch und hat auch unternehmerische Verantwortung und sind eine unabhängige Familie, aber wie ja bekannt ist, hat mich das niemals davon abgehalten, mich öffentlich einzubringen in öffentliche Ämter. Das haben wir alle gemacht. Mein Vater war auch sehr, sehr engagiert und bis kurz vor seinem Tod auch noch in der sozialen Bereich engagiert gewesen. Und insofern ist das für mich keine Frage, ob man das muss oder ob man das nicht muss, sondern es ist eine Frage, ob es sinnvoll ist. Und es ist sinnvoll, sich zu engagieren. Und wir sind deswegen eher ruhelose Leute, wenn ich das mal so sagen darf. Und alle sagen schon, du wirst am Ende wieder genauso einen vollen Terminkalender haben wie vorher auch.
Dann wird wenig Zeit für die Musik bleiben, fürchte ich. Das ist ja eine Sache, die vielleicht viele nicht wissen. Sie sind ausgebildeter Kirchenmusiker. Das heißt, sie kennen sich aus mit liturgischer Musik, Orgel, Chöre. Was oder welche Rolle spielt Musik in Ihrem Leben? Hilft das auch in solchen Phasen hoher Anspannung, das Stresslevel hoch ist, zum Entspannen, zum den Kopf abschalten? Oder welche Funktion hat das für Sie und auch in so kritischen Phasen wie in dieser Entscheidungsphase?
Also Musik spielt bei mir eine sehr große Rolle. Ich habe eine klassische kirchenmusikalische Ausbildung und ich habe aber vielleicht einen etwas anderen oder etwas ungewöhnlicheren Zugang dazu. Also ich beschäftige mich dann sehr vertieft mit Musik und höre dann bestimmte Dinge ganz oft und immer wieder und lese dann ganz viel drüber und versuche dann das komplett zu verstehen und habe dann so einen Wissensdurst, wenn ich das höre. Ich höre dann, müssen Sie sich vorstellen, ich mache auch viel Sport und ich bin dann so beim Sport immer mit, da habe ich Bach oder Beethoven im Ohr. Und
Sie joggen und hören Bach. Wie müssen wir es uns vorstellen?
Ja, oder so. Ich bin beim Joggen eher weniger, weil ich das, das ist für mich auch ein bisschen so ein Naturerlebnis. Da habe ich eigentlich ganz gerne so die Natur pur. Mhm.
Da hören Sie keine Musik?
Da höre ich keine Musik, aber wenn ich jetzt so im Fitnessstudio bin und dann mache ich sehr gezielt so Rückentraining und Muskulaturtraining, auch wegen des sitzenden Berufs. Das ist mache ich schon, seit ich 25 bin. Und da höre ich dann Musik und sehr intensiv. Und dann müssen Sie sich vorstellen, ich höre dann wochenlang immer das Gleiche und versuche das und verstehe es immer besser und denke, wow, warum hast du das noch nicht gehört? Und ach so, ja, jetzt verstehe ich das und so. Also ich gehe dann ganz tief rein in diese Musik und lese dann auch sehr viel drüber und habe dann eine enge Verbindung dann zu dieser Musik. Das interessiert mich dann wirklich im Detail. Also es ist eher so ein bisschen, ich will dann alles wissen, ich will alles hören, ich will alles begreifen und dann ist das auch sehr bereichernd, weil ich oft dann Dinge entdecke, die mich also faszinieren. Und spielt natürlich auch sakrale Musik da eine Rolle. Also das ist also wirklich faszinierend schön, was man teilweise für Texte dort erlebt, mit welcher Sentimentalität die geschrieben sind. Also sie finden Texte aus dem 15. Jahrhundert, ja, wo sie sagen, wow, was für eine Sprache, ja. Und wenn man versucht, das zu verstehen und dann kann man das auch so ein bisschen historischen Kontext einordnen oder so, dann kommt eine unglaubliche Ästhetik. Und ich habe durch diesen intensiven Zugang dann zu solchen Musikstücken auch sehr positive Erlebnisse, weil ich oft schon Menschen geholfen habe, die in einer schwierigen Situation, indem ich ihnen einfach gesagt habe, hör dir das an.
Was ist denn so eine gute Empfehlung? Also ein Bach-Choral, um Stress zu bewältigen oder... Wenn wir es mal konkret machen?
Also es gibt Situationen, wissen Sie, da sind Menschen verzweifelt und sie suchen einfach nach etwas Größerem, nach etwas Höherem und das ist dann eben im Alltag nicht zu finden. Und ich habe schon Leuten auf dem Sterbebett Brahms Requiem geschickt. Manchmal hat man gesagt, kannst du nicht machen, aber ich finde es ganz toll. Und die Rückmeldungen, die ich bekommen habe, waren großartig. Oder meine Schwägerin ist leider verstorben, die haben wir sehr begleitet, die ist Ende vergangenen Jahres gestorben und ich hatte ihr dann ganz viele Dinge so in der letzten Lebensphase geschickt, Schuberts Messe zum Beispiel, die einfach großartig ist, die Texte sind unbeschreiblich schön und die zeigen einem auch Dinge, die man so vielleicht im Alltag übersieht. Und in solcher Situation sind Menschen dann sehr dankbar dafür. Und ich habe mich sehr gefreut, von ihr zu hören, dass sie das einfach unglaublich aufbaut und dass ihr das so die Dinge erleichtert und so. Und dann entsteht auch so eine intensive Beziehung zu Menschen. Und das ist so das, was mich an Musik halt eben interessiert. Das ist eine Form der Kommunikation. Und sie kann unser Herz öffnen und sie kann uns eben auch größere Dinge sichtbar machen, die uns so im Alltag sonst leicht verloren gehen, auf die es aber eigentlich ankommt.
Gab es in der Phase Ihrer schwersten Entscheidung, also um den 6. November herum, ein Stück, das Sie besonders intensiv gehört haben, das Ihnen damals über diese Zeit, durch diese Zeit geholfen hat?
Wenn es mir schlecht geht, höre ich Bach. Das ist so eine Geschichte, die einem sehr hilft, weil das ja, das ordnet irgendwie die Dinge in meinem Kopf. Ich kann es nicht so besser ausdrücken. Ich habe diese Klarheit und diese Akkuranz, das ist unglaublich. Und da findet man natürlich auch sehr schöne Texte, die einen auch berühren. Also die Kirchenmusik, wissen Sie, hat diese Besonderheit, dass sie diese wunderschöne Musik, die auch sehr, sehr viele Dinge beschreibt und gleichzeitig eben auch noch solche Texte, die von einer wunderbaren Poesie und Größe sind. Also das ist schon sehr viel, was man da finden kann. Ne? Man muss natürlich sich darauf einlassen, das ist keine Unterhaltungsmusik, die an einem vorbeirauschen kann. Und wie gesagt, ich muss selbst oft die Stücke 10, 20 Mal hören, es wirklich zu sagen, okay, jetzt habe ich das richtig verstanden. Das ist manchmal so wie ein schwieriger Text, den man auch mehrmals lesen muss.
Wenn die Geschichte der Ampel geschrieben wird, kommen Sie ja gleich im ersten Kapitel vor, weil Sie der Mann sind, der das berühmte Selfie geschossen hat. Am Anfang mit Christian Lindner, Robert Habeck und Annalena Baerbock. Da waren alle noch gut gestimmt. Haben Sie dieses Bild noch auf dem Handy?
Ja, das ist so in meinem Ordner da noch drin.
Zeigen Sie uns doch mal bitte.
Ach, das muss ich versuchen. Da gibt es mehrere Versionen sogar davon.
Es gibt mehrere Versionen. Ja,
ja. Also von diesem Selfie gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Immer dasselbe Motiv?
Ja, oder? Es ist ja wichtig, dass man dann die richtigen Gesichtsausdrücke findet.
Sie haben so lange fotografiert, bis alle glücklich genug aussahen.
So, das ist...
Ja.
Und diese Variante zum Beispiel, da sieht man Robert Habeck nicht so glücklich gucken. Das ist
überhaupt
so,
nicht. Da ahnt er schon was.
Das ist dann so, dass man sagt, okay, da ist nicht diese Erwartungshaltung auch in den Augen drin. Und das ist das, was ich machen wollte. Dem Ganze ging voraus. Also Sie müssen wissen, ich fotografiere sehr gerne und mache das auch hobbymäßig. Früher hatte ich da viel Zeit investiert. Heute habe ich die leider nicht mehr so, aber vielleicht bald wieder. Jedenfalls finde ich das, wenn man das lange macht, fotografieren und einen Blick dafür hat, ist es manchmal einfach schrecklich, wenn man jemandem ein Handy gibt und die sollen ein Foto machen.
Ahnt schon, dass es nichts wird.
Naja, die Leute wissen dann nicht, wofür ist das Bild, was soll das aussagen, was soll daraus werden, und einfach nur so drauf zu drücken, das ist ja keine Fotografie. Ne? Und wir hatten, glaube ich, jemandem ein Handy gegeben und gebeten, ein Bild von uns zu machen, und das wurde einfach nichts. Ja, das ist einfach, da waren ganz viele Bilder, mit denen konnte man allen nichts anfangen, und dann war das aber so oft versucht worden, dass man irgendwo sagen konnte, dann lassen wir es und so. Und ich habe dann gesagt, nee, wir machen jetzt nochmal Selfie oder so. Und dazu war das. Und da kam dann aber auch so dieser Spirit dann rüber. Also wahrscheinlich mussten wir das selber machen, weil wir wussten eben, worum es uns geht. Und jemand Fremdes konnte das dann an der Stelle einfach nicht. Und das sind dann so Fotos, ja, stellen Sie sich mal noch dahin und stellen Sie sich mal noch dahin. Und am Ende hat man so ein Orgelpfeifenbild. So nach dem Motto, es muss jeder drauf sein. Ne? Das ist aber, darum ging es ja nicht. Es ging ja wirklich darum, einfach eine Botschaft zu senden, und die ist ja dann auch angekommen.
Und wen von diesen dreien, mit denen Sie da auf dem Foto waren, werden Sie jetzt am meisten vermissen? Oder mit wem würden Sie am liebsten nochmal zusammenkommen zu einem Abendessen?
Also ehrlich gesagt, würde ich von allen dreien keine Einladung ausschlagen. Ich hab keinen Grund, das zu tun. Es sind ja interessante Persönlichkeiten, die mich auch und ich sie begleitet habe jetzt über die letzten Jahre. Ich kenne natürlich den Robert Habeck zum Beispiel, den kenne ich schon länger. Wir haben auch als Agrarminister zusammen schon mal in einer Agrarministerkonferenz gesessen. Wir hatten damals bei den Jamaika-Verhandlungen sehr gut zusammengearbeitet, und auch die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaftsministerium und Verkehrsministerium hat ja sehr gut funktioniert in dieser Legislaturperiode, die jetzt zu Ende ging. Und mit Annalena Baerbock hatte ich nicht so viele Berührungspunkte. Die Außenpolitik und die Verkehrs- und Digitalpolitik sind jetzt nicht so nah. Natürlich ist auch Christian Lindner ein enger politischer Wegbegleiter.
Also Robert Habeck, wenn er diese Folge hört, unseres Podcasts, wird sie mit Sicherheit einladen und diese Einladung aussprechen.
ja, dann freue ich mich drüber und es ist sicherlich schön, auch dann in Kontakt zu bleiben und sich weiter auszutauschen. Ich finde, mit ihm war es auch immer gut möglich, Kompromisse auszuhandeln. Hm. Natürlich muss man sehen, es sind fundamentale Unterschiede in bestimmten Positionen. Und ein Liberaler stört sich immer irgendwie so ein bisschen an diesem edukativen Ansatz der Grünen. So. Aber wenn von beiden Seiten so ein Respekt vor der anderen Meinung da ist, und man sagt, okay, komm, beides ist legitim und der hat halt jetzt die andere Meinung und trotzdem muss da eine Lösung kommen, dann hat man, glaube ich, so eine sehr schöne, auch menschlich angenehme Art des Umgangs miteinander. Ich habe mit Robert Habeck oft Probleme innerhalb von Minuten abräumen können. Ja, das ist so, weil ich niemanden als Gesprächspartner hatte, der irgendwie versucht hat, mich zu einem Grünen umzuerziehen. Und umgekehrt hat er auch schnell verstanden, wo meine Handlungsspielräume sind und wo sie nicht sind und worauf ich hinaus will. Und hat auch gesagt, okay, der will ja keinen Schaden anrichten oder irgendwas, sondern der will halt bestimmte Dinge schützen oder bestimmte Sachen sind ihm eben wichtig. Und das war schon, also fand ich, wir haben ja auch öfter gemeinsam Pressekonferenzen mal gemacht und was gemeinsam vorgestellt. Also das war keine Show, sondern wir haben da gut zusammengearbeitet.
Ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Vielen Dank. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr den Kanal abonniert. Meine schwerste Entscheidung findet ihr auf allen gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts. Lasst uns gerne eine Bewertung da oder folgt uns. Wenn ihr Feedback, Fragen oder Ideen habt, schreibt uns gerne auch eine Mail. meineschwersteentscheidung@funkemedien.de. Meine schwerste Entscheidung bitte in einem Wort. Die Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Ein Podcast von Funke.